sagen wir mal, von den ganz aktuellen Enden ausgehend, ist es offensichtlich so, dass es zumindest die Linie der Regierung Merkel ist, in der Frage der Flüchtlinge nicht einfach nur nationale Konzepte zu verfolgen, sondern da eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit innerhalb der EU beziehungsweise für die EU hinzubekommen. Und wichtiger als die Frage, worin die dann eigentlich genau bestehen soll, weil ich glaube, da gibt es nicht so eine Art Masterplan Anfang der 90er Jahre, der da verfolgt wird, den gibt es ganz sicher nicht. Wichtiger, glaube ich, sich mal die Grundlage dafür insofern klar zu machen, als eine Flüchtlingspolitik, wenn sie von Staaten betrieben wird, nie einfach eine Angelegenheit ist, die sich auf diese Menschen richtet. Die sind natürlich erstmal unmittelbar der Gegenstand und das Objekt rechtlicher Regelungen oder gewaltsamer militärischer Abschirmmaßnahmen und so weiter. Aber klar ist, ins Visier von Politik und vor allem dann so einer Politik, die für einen Staatsblock oder Staatenblock gelten soll, kommen die Flüchtlinge gar nicht einfach als die Menschen, sondern da kommen sie schon gleich als welche, die aus anderen Staaten kommen und deswegen eigentlich das menschliche, um es mal ganz brutal auszudrücken, das menschliche Vehikel für zwischenstaatliche Politik sind. Das ist die Logik immer bei Flüchtlingspolitik. Da wird immer mit den Flüchtlingen Politik gemacht gegenüber anderen staatlichen Mächten. Und das macht es für eine Macht wie Deutschland so interessant, jetzt eben die Flüchtlingspolitik zu einem Hebel und ein Mittel für den Ausbau der EU als Machtblock zu benutzen.
Also wenn wir von Flüchtlingspolitik sprechen, dann sozusagen gehen wir aus von staatlichen Interessen und du weist darauf hin, dass dann nicht die geflüchteten Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern dass mit denen sozusagen auch sogar Machtpolitik betrieben wird. Wenn wir sozusagen von diesen staatlichen Interessen ausgehen, dann können wir eben gerade sehen, dass sich da sehr unterschiedliche Interessen durchaus geltend machen. Im Moment ist es ja insbesondere so, dass mehrere osteuropäische Staaten da einen Zweifel an der EU-Flüchtlingspolitik anmelden, allen voran Polen und Ungarn. Das sind ja Staaten, die im Jahr 2004 im Zuge der Osterweiterung in die EU aufgenommen worden sind. Wenn wir das in die Entwicklung der Europäisierung der Flüchtlingspolitik einbetten, warum haben denn gerade diese Staaten momentan ein Problem mit der europäischen Flüchtlingspolitik?
Ja, die Staaten sind einerseits formell sind das natürlich gleichberechtigte Mitglieder in der EU, aber es ist denen wie allen anderen Staaten und eigentlich wie jedem Beobachter, der so ein bisschen aufmerksam das Geschehen verfolgt, klar, das sind definitiv zugeordnete, sogar untergeordnete Mitglieder der EU. Die sind eingetreten in die EU, weil sie sich davon versprochen haben, wenn man so will, die fehlenden, die mangelnden ökonomischen Mittel, auf die sie überhaupt zugreifen können, mittels Mitgliedschaft in der EU irgendwie zu kompensieren und irgendwie sich das an Kapitalismus nachholend ins Land zu holen, worauf sie als ihr Lebensmittel, als staatliche Mächte und für ihre Völker setzen. Also das sind definitiv die staatliche und auch die ökonomische Peripherie in der EU. Das ist mal der Ausgangspunkt. Und diesen Staaten geht die Kalkulation mit den Flüchtlingen, so wie sie Deutschland, die zentrale, große und eben die Vormacht der EU mit den Flüchtlingen anstellt, geht denen vollständig ab. Man merkt das, wenn die Merkel sagt, die Flüchtlinge, da können wir uns nicht wegducken, das ist Globalisierung. Dann hat die im Auge, anhand der Flüchtlinge und auch unter Berufung auf die Flüchtlinge, Europa ein Stück weit umzugestalten, sich in den Syrienkrieg neu einzumischen. Jetzt hat's einen G20-Gipfel vor wenigen Tagen gegeben. Neulich gab es einen G7-Gipfel. Da tritt die Merkel auf, immer sozusagen mit den Flüchtlingen im Gepäck, um es mal so blöd zu sagen, immer mit Verweis auf die Flüchtlinge versucht sie Weltpolitik zu machen. Und das mag nicht so vorangehen, wie sie sich das wünscht. Aber überhaupt sich sowas vorzunehmen, einen millionenfachen Menschenstrom von kriegsmäßig und elendsmäßig entwurzelten Leuten herzunehmen und zu sagen, des Elends nehmen wir uns an, das lenken wir auf uns und dafür erklären wir uns verantwortlich, damit machen wir Politik für die ganze Welt. Das kann sich ein Staat wie Ungarn oder Polen überhaupt nicht vornehmen. Die sind ambitioniert, dass sie von Deutschland aus, also da eben von der regierenden Linie merken, dass sie da einfach mit einkassiert werden, dass sie da ohne gefragt zu werden mit verplant werden als Transitstaaten, dann auch als Aufnahmeländer. Und dieser Flüchtlingspolitik, so wie sie die Merkel in Europa für Europa betreibt, bemerken diese Staaten mal wieder und in einer sehr grundsätzlichen Frage staatlicher Souveränität über Grenzen und über Menschen, wie nachgeordnet eigentlich ihr Rang in der EU ist. Und das ist mal, da wird deutlich, was ich vorhin gemeint habe, mit Flüchtlingen wird Politik gemacht. Hier in dem Fall zwischen solchen Staaten wie Ungarn und Polen einerseits, Deutschland andererseits, da werden innereuropäische Macht- und Positions- und Statusfragen ausgestritten. Wie viel müssen sich so kleinere Staaten eigentlich gefallen lassen, ohne groß mitzureden? Wie viel kann Deutschland an verbindlicher Politik als Rahmen für die EU setzen? Das sind so Fragen, die hat sich unter Garantie kein Flüchtling gestellt.
Jetzt hast du mehrfach darauf hingewiesen, dass Deutschland vielleicht so eine Art Motor der Europäisierung der Flüchtlingspolitik ist und dass Deutschland sozusagen oder die deutsche Regierung sozusagen eigene Interessen durchsetzt über die Flüchtlingspolitik, dass da Flüchtlingspolitik auch ein Machtmittel ist für deutsche Interessen. Wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer anschaut, worauf da sozusagen Bezug genommen wird in Argumentationen der deutschen Regierung, dann kann man ja sehen, dass da Deutschland eben drauf drängt, dass die einzelnen Staaten innerhalb der EU keine Alleingänge machen und vor allem, dass der Schengen-Raum auch als solcher bestehen bleibt. Wie kann man denn Letzteres verstehen? Also warum ist es für Deutschland so wichtig, dass in Bezug auf die Flüchtlinge da eine gesamteuropäische Politik gefahren wird?
Naja, es hat, glaube ich, zwei Ebenen. Da ist wieder, wenn man so will, erstmal die unmittelbare Ebene in Bezug auf die Flüchtlinge. Damit da die Politik, so wie Deutschland die sich vorstellt, überhaupt funktioniert, braucht Deutschland die anderen, das Mittun der anderen europäischen Staaten. Da braucht Deutschland sowas wie ein zumindest halbwegs geordnetes europäisches Vorgehen. Das fängt an bei den Außengrenzen, das geht dann weiter bei den bei allen Verfahrensfragen, wie mit den Flüchtlingen umzugehen ist, die ist dann auf europäischen, also in den Schengen-Raum hinein schaffen. Das geht weiter bei den Fragen, wo werden die untergebracht, wie lange erhalten die wo welchen Status. Da ist klar, da richtet sich zwar deutsche Politik auf die Gesamtheit der Flüchtlinge, aber es ist von Anfang an klar gewesen, die sollen natürlich nicht alle nach Deutschland kommen, sondern da soll Europa insgesamt als der große geografische und ökonomische Raum dafür herhalten, mit diesen Flüchtlingsmassen zu hantieren, wenn man so will. Das ist mal das eine Unmittelbare. Da kann es Deutschland überhaupt nicht gebrauchen, dass die einen sagen, wir machen wir hier Grenzen dicht, die anderen sagen, wir machen sie auf und lassen sie nur allerdings nur in die eine Richtung. Bei uns kriegt schon mal überhaupt keiner Asyl und für uns ist jeder Fremde einer zu viel. Also das ist ja so ungefähr diese Orbán-Linie und auch die polnische Linie im Wesentlichen. Auf der Basis lässt sich natürlich schlecht Flüchtlingspolitik machen, so wie die Merkel die sich vorstellt, ebenso als globale Macht über Flüchtlingsströme zu befinden und die als Problem zu definieren. Da ist von Anfang an die ganze europäische Staatengemeinschaft gefordert. Davon hängt dann auch die Flüchtlingspolitik der Merkel ein Stück ab. Das ist mal das eine. Das andere, was sich dann von den Flüchtlingen schon deutlicher entfernt, das ist das, was wir eben auch schon kurz hatten am Verhältnis zwischen den Ungarn und Deutschland zum Beispiel. Das soll die jetzt die ganze Flüchtlingspolitik und Regierung der Frage verhandelt wird, zumindest unter diesem Stichwort, selber ein Beitrag dazu sein, ein Stück innereuropäischer Vereinheitlichung über die Flüchtlingsfrage hinaus durchzusetzen. Also wenn, du hast das Stichwort gesagt, dem Schengen-Grenzen, den Schengen-Raum aufrechterhalten oder überhaupt sowas, da war ja zwischendurch mal die Frage, kriegt man das überhaupt wieder hin? Das wäre die Durchsetzung eines neuen Fortschritts innerhalb von Europa in die Richtung, den Staaten wird wieder ein Stück Souveränität und hier in dem Fall souveräner Handhabung darüber, wer über ihre Grenzen gehen darf, wer rein und wer raus geht, dass man denen da ein Stück Souveränität nimmt und in dem Sinne dem supranationalen politischen Subjekt Europa diese Frage überantwortet. Wenn das gelänge, wären die Flüchtlinge der Hebel dafür, ein Stück Fortschritt in Sachen Europa wird wirklich eine supranationale politische Macht hinzukriegen.
Nun hat es ja die deutsche Regierung, so wie ich das mitbekomme, bisher ganz gut geschafft, ihre Vorstellungen von einer europäischen Flüchtlingspolitik durchzusetzen. Und diese Vorstellungen wurden ja zuletzt festgeschrieben in dem sogenannten Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Seit dem März 2016 ist dieser Pakt in Kraft. Jetzt kann man ja aber sehen, seit dieser Flüchtlingsdeal zwischen der Türkei und der EU besteht, steht er ja eigentlich auch immer zur Disposition. Also mir scheint es ja so zu sein, dass die Türkei das eigentlich auch als ein politisches Mittel einsetzt, damit zu drohen, den Flüchtlingsdeal wieder platzen zu lassen. Die deutsche Regierung bleibt da meines Erachtens, so wie ich das mitbekomme, relativ ruhig, aber beharrt eben auch auf diesem Deal. Vielleicht ist es auch so eine Ruhe der Macht. Aber das ist ja erstmal eine erklärungsbedürftige Position. Also wenn dieser Deal für die Türkei so fragwürdig ist, wie erklärt es sich dann, dass sich am Ende beide Parteien auf diesen Deal eingelassen haben?
Naja, das ist, du hast ja selber schon gesagt, das ist ein Deal, der von Anfang an unter dem Stern zustande gekommen und dann auch abgeschlossen ist. Man weiß überhaupt nicht, wie viel Tage oder Wochen der hält. Und er ist ja auch, das wird er ja auch nicht entgangen sein, der ist von Anfang an unterschiedlich und sogar gegensätzlich von beiden Seiten aus interpretiert worden. Wenn man sich den Deal anschaut, dann ist er selber das Zeugnis eines Ringens darum, dass jede Seite versucht, ihr Konzept in Sachen Flüchtlingspolitik, also ihre Ambitionen, was mit den Flüchtlingen zu erreichen sein soll, der jeweils anderen Seite aufzunötigen und dafür eine Unterschrift zu bekommen. Das ist mal das eine. Also die EU hat versucht, mit diesem Deal der Türkei die Rolle eines Grenzwächters, aber gar nicht in eigener Sache, sondern wirklich zu Nutz und Frommen der EU zuzuordnen und der Türkei die Anerkennung abzuringen. Genau dafür ist sie da. Also türkische Politik mit Flüchtlingen ist europäische Politik mit Flüchtlingen, hat im Dienste der europäischen Flüchtlingspolitik zu stehen. Die Türkei umgekehrt hat versucht, mit dem Deal unter anderem der EU abzuringen, dass sie anerkennt, das Problem, was die Türkei mit Flüchtlingen hat, darf der EU nicht egal sein, sondern sie muss anerkennen, dass das ein Problem ist, dem sie sich widmen muss, und zwar in einer Weise, wie es die Türkei definiert. Und zwar den Kosten nach, dem politischen Umgang mit den Flüchtlingen in der Türkei nach und sogar, was die Konsequenzen anbelangt, die ja bis dahin reichen, sichere Zonen für Flüchtlinge im Bürgerkriegsland Syrien zu errichten. Also da merkt man, das ist ein Ring darum, welche Seite kann da die jeweils andere Seite für die eigenen Ambitionen funktionalisieren. Und das ist keine entschiedene Angelegenheit. Und deswegen ist, so wie du ganz richtig gesagt hast, dieser Deal von Anfang an umstritten gewesen. Und der Erdogan führt das immer wieder vor. Wenn der Deal keine Praxis erhält, die in unserem Sinne ist, die dem folgt, die den Zwecken folgt, aus denen wir überhaupt diesen Deal abgeschlossen haben, dann lassen wir den nicht gelten. Und dann führen wir der EU vor, dass sie in dieser Frage von uns abhängig ist und weniger umgekehrt. Und die EU versucht ihrerseits die Abhängigkeiten der Türkei von Europa dafür zu benutzen, sie auf eine Linie zu bringen, also die Türkei auf eine Linie zu bringen, die den Europäern nützt.
Ich spreche hier mit Usama Tarabin von der Redaktion der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Wir sprechen über die Analyse der deutsch-europäischen Flüchtlingspolitik und ich würde vorschlagen, gegen Ende auch nochmal zurückzukommen oder sozusagen einen Blick zu werfen auf die Debatten, die hier in Deutschland geführt werden. Du hattest vorhin argumentiert und hast gesagt, Deutschland setzt sich, indem es eben die Flüchtlingspolitik einsetzt, als ein Machtmittel, womit auch bestimmte Ordnungsvorstellungen verbunden sind, setzt sich damit hinweg über die Souveränität von anderen Mitgliedstaaten, insbesondere im Osten Europas, bei den östlichen Mitgliedstaaten der EU, also zumindest was jetzt sozusagen Verfügung über Grenzen betrifft, Verfügung darüber, wer reinkommen darf und was nicht, da wird sozusagen die Souveränität eingeschränkt. Und ich finde, wenn man jetzt da auf die deutschen Debatten schaut und auf das, was hier sozusagen für eine politische Gemengelage da ist, da fällt auf, dass solche Bewegungen wie Pegida, solche Parteien wie AfD, dass die eigentlich genauso argumentieren, wie du sozusagen das Interesse dann der osteuropäischen Mitgliedstaaten dargestellt hast, die sagen, die merkelsche Flüchtlingspolitik ist eine Einschränkung von Souveränität und beziehen das wiederum auf Deutschland. Also das ist für mich irgendwie so ein bisschen ein Rätsel. Kannst du dir das erklären, wie da so eine Argumentation zustande kommt?
Ja, ich meine, das hat bei denen vor allem den einen Ausgangspunkt. Die nehmen die humanistische Deutung dieser Politik für die Sache. Und das finden sie nicht gut, sondern schlecht. Diese rechtsradikale und ja inzwischen sehr weit verbreitete, ja gar nicht einfach nur unter gestandenen Rechtsradikalinskis verbreitete Kritik an der merkelschen Flüchtlingspolitik, die geht ernsthaft so, dass die die Auffassung vertreten, da ist eine Frau, die an der Macht, die kümmert sich um Fremde statt ums eigene Volk. Und ein Stück nehmen sie damit die Deutung, die herrschende Politik von sich selber ja in Umlauf gebracht hat. Das ist der reine Humanismus, der ist selbstlos, der ist ein Gebot unserer europäisch-abendländischen Werte. Was wir hier umsetzen, ist praktizierter Humanismus. Das ist ja die Deutung, die die deutsche Politik von sich ausgegeben hat. Das greifen die auf und drehen das ins Negative und machen daraus, ja, das ist Selbstvergessenheit, das ist eigentlich Verrat an allen Ansprüchen, die das deutsche Volk ja jetzt worauf hat, nicht auf irgendein materielles Wohlergehen, sondern darauf, dass Deutsche die exklusiven Objekte der herrschenden deutschen Politik sind. Das deutsche Volk, da sind sie sich ganz sicher, diesen Standpunkt vertreten sie radikal. Das deutsche Volk hat ein Recht darauf, dass sie die einzigen sind, um die irgendeine deutsche Herrschaft sich zu kümmern hat. Und wenn die das nicht macht, dann ist es Verrat an diesem eingebildeten Exklusivitätsanspruch des deutschen Volkes. Und diesen Verrat, so wie Sie es sehen, daran, dass die Regierung gefälligst den Deutschen zu dienen hat und nur den Deutschen, den übersetzen Sie wiederum darin, dass dann die deutsche Politik nicht nur das deutsche Volk, sondern auch sich selbst, nämlich die eigene Souveränität gegenüber fremden Mächten verrät. Das fällt für recht radikal, also das fällt für solche rechten, nationalistischen Positionen eigentlich immer in eins, dass sie meinen, wenn eine Regierung nicht so herrscht, wie sie sich das eigentlich vorstellen, wenn sie irgendwo entdecken, dass da, brutal ausgedrückt, undeutsch regiert wird, dann ist das für die gleichbedeutend damit, dass die Regierung nicht wirklich souverän über Land und Leute herrscht, sondern sich entweder welchen partikularen Interessen im Innern beugt oder noch viel schlimmer irgendwelchen partikularen oder auswärtigen Interessen, also Interessen fremder Mächte. Das ist mal das Grundmuster. Und vor diesem oder auf Basis dieses Grundmusters kriegen es moderne Nationalisten sogar hin, die Souveränität der eigenen nationalen Herrschaft gar nicht nur als das wäre das Recht, was das eigene Volk gegenüber der eigenen Herrschaft hat, einzuklagen, sondern da sind sie kosmopolitisch genug, dass sie sagen, dieses Recht hat doch eigentlich jedes Volk gegenüber der eigenen Herrschaft. Und mit dem Blick schauen Sie dann auf Europa und da stellen Sie fest, dass dieses Grundgesetz, so wie Sie es sehen, das Grundgesetz oder das Grundprinzip alles menschlichen Daseins, Menschen sind immer sortiert in nationale Völker und nationale Völker haben ihre nationalen Herrschaften. Und das ist ein, und diese nationalen Herrschaften haben im Sinne des eigenen Volkes gegen die anderen zu regieren und vorzugehen. Das Zusammenleben der Völker ist ein Kampf der Völker gegeneinander. Darin können sie sich dann sogar respektieren, womöglich, aber jedenfalls ein Volk, eine Regierung und darin souverän. Dieses Grundprinzip sehen Sie in Europa von vorn bis hinten verletzt und deswegen kriegen es deutsche Nationalisten ironischerweise hin, sich zum Parteigänger fremder Souveränität zu machen. Und dann hat man das, was dir ja zu Recht aufgefallen ist und was dich zu Recht verwundert hat, dann gibt es in Europa plötzlich eine internationale der Nationalisten.
Ich hätte eine abschließende Frage und würde da gerne nochmal sozusagen auf die gegenwärtige Konstellation innerhalb der Europäischen Union blicken. Wir haben eben, wie wir jetzt diskutiert haben, gesehen, dass sich an der Flüchtlingspolitik innerhalb von der EU sehr unterschiedliche Interessen geltend machen. Jetzt ist ja noch dazugekommen das Brexit-Referendum, wo abzusehen ist, dass eine sehr wichtige Militärmacht für die EU eben aussteigen wird aus diesem EU-Projekt. Wir können sehen, dass sich eben sozusagen mit Ungarn und Polen an der Spitze da auch eine Front bildet, die sozusagen die osteuropäischen Staaten anführt, die dann nochmal ein ganz eigenes Interesse haben. Und dann ist auch noch Frankreich da auch sozusagen sehr spezifisches Interesse innerhalb der EU. Wenn man sich diese Entwicklung anschaut und da vielleicht eine Prognose wagt, wenn man das überhaupt beantworten kann, steht das Projekt Deutsch-Europa deines Erachtens in Frage?
Ja, wie es halt so ist mit Prognosen, die soll man lieber nicht machen, aber ich kann was Besseres anbieten als eine Prognose, und das ist die Diagnose, so wie das Projekt funktioniert hat, die letzten Jahrzehnte, ja gar nicht erst seit es EU heißt, sondern im Prinzip seit der Zeit in den 50er Jahren, als es mit den römischen Verträgen angelegt worden ist, hat sich im Prinzip überlebt, hat es eigentlich seine Logik überlebt. Die hat immer darin bestanden und war widersprüchlich genug, dass Nationen, denen es um nichts anderes als sich selbst geht, Nationen sind per se egoistische Gebilde. Die haben es in Europa hingekriegt, um ihres jeweiligen nationalen Egoismus willen Abstriche von der politischen Souveränität zu machen, mit der sie diesen Egoismus verfolgen. Das ist ein Widerspruch, der ist darüber haltbar geworden, dass tatsächlich zumindest im Großen und Ganzen, zumindest die großen Staaten in der EU auf der einen Seite zwar den Souveränitätsverzicht hatten, aber auf der anderen Seite einen substanziellen Zuwachs an ökonomischen Mitteln, an ökonomischer Macht und darüber hinaus auch an weltpolitischer Macht. Das darf man nicht vergessen. Große europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich, auch Großbritannien bis neulich noch, wenn die heutzutage auf der Welt auftreten, dann treten sie als nicht einfach als die nationalen Mächte auf, sondern als die europäischen Mächte. Das verleiht eigentlich jedem bedeutenden Staat in Europa, wenn er gegenüber dem Rest der Welt auftritt, ein ganz anderes, ungleich größeres Gewicht. Dieses Prinzip Souveränitätsverzicht lohnt sich. Das ist auf den Hund gekommen, nicht zuletzt durch die Wirtschaftskrise, nicht zuletzt vorangetrieben durch das, wie der Euro die europäischen Staaten durchsortiert hat, richtiggehend in Verlierer und Gewinner. Und eigentlich ist für alle Seiten diese Gleichung Souveränitätsverzicht, der steht auf der anderen Seite ein Gewinn an ökonomischer und politischer Macht gegenüber. Die ist aufgeflogen, die funktioniert so nicht mehr. Und deswegen werden die Streitereien in der EU, die es immer gegeben hat, die es auch in der alten EG schon gegeben hat oder in den EG, in den europäischen Gemeinschaften und nachher in der EU immer gegeben hat, das war immer schon ein Gescharrere, eben weil die beteiligten Nationen nicht von ihrem Nationalismus abgesehen haben, nicht eine Sekunde, sondern weil jede der Nationen gemeint hat, beziehungsweise der nationalen Herrschaften, der Führungen, das Bündnis ist ein Mittel, den eigenen Nationalismus voranzubringen. Weil das nicht mehr aufgeht, werden die Streitereien, die es immer gegeben hat, heutzutage so bitter und erbittert und führen bis an den Rand dessen, dass die Sache platzt. Die Briten haben es jetzt vorgeführt Und wie gesagt, eine Prognose muss man da nicht machen. Das wird sich erweisen. Nur das Prinzip ist das Prinzip des Plattens oder auch von mir aus des Kittens. Das steht auf jeden Fall fest. Es ist jetzt schon die Frage, das hatten wir ja vorhin auch an der Flüchtlingsfrage kurz diskutiert, nicht mehr, wie viel Nutzen steht einem Souveränitätsverzicht entgegen, sondern es ist jetzt der offene Machtkampf darum, wie viel Souveränitätsverzicht müssen sich einzelne Staaten gefallen lassen, ohne dass sie auf irgendeinen Nutzen spekulieren können. Das ist der Machtkampf, zu dem jeder einzelne Streit, sei es um Fördergelder oder sei es um Flüchtlinge, inzwischen führt.